Genau, jetzt nochmal konkret zu PBI in Guatemala. Ich habe jetzt hier nochmal kurz, vor allen Dingen wegen der beiden Karten, damit man sich das mal so ein bisschen vorstellen kann. Also wo arbeitet PBI gerade? Da sind hier, ne, sehen wir ganz klar den zentralen Lateinamerika-Schwerpunkt. Die neuesten Projekte sind gerade Honduras und Kenia. In Indonesien und Nepal wurde früher die klassische Begleitarbeit gemacht. Und jetzt sind die Projekte ein bisschen anders geartet, aber vielleicht würde ich jetzt noch kurz, weil gerade die Frage kam, wie leben die Menschen in Guatemala, haben sie ja gefragt. Also Guatemala ist, ist hier das kleine Land direkt unter Mexiko, rund 14 Millionen Einwohnerinnen und Einwohner und ist von der Geografie her sehr vielfältig, hat zu beiden Seiten einerseits Meer, aber auch ein kühles Hochland und gleichzeitig hoch in den Norden quasi ganz viel Regenwald. Jetzt nicht mehr so viel Regenwald, mehr Palmölplantagen, aber so, genau. Und der allergrößte Teil der guatemaltekischen Bevölkerung lebt eigentlich auf dem Land. Es gibt je nachdem, welche Quellen man konsultiert, 23 bis 25 verschiedene indigene Gruppen in Guatemala, die auch zum Großteil ihre eigene Sprache pflegen. Also es ist ein sehr heterogenes Land. Rund 50% der Bevölkerung gehören zu den indigenen Bevölkerungsgruppen und der Rest sind sogenannte Ladinos, ja, die also zugeordnet werden quasi den Nachfahren der spanischen Kolonisatoren. Genau, aber es herrscht auf jeden Fall eine sehr große Kluft zwischen Arm und Reich. Der Großteil der Menschen lebt in großer Armut auf dem Land, ohne fließend Wasser und so weiter und so fort. Das sind meistens Bauern und Bäuerinnen. Und dann gibt es aber natürlich auch eine sehr reiche Mittelschicht und eine Oberschicht, die in den Städten sehr auch von amerikanischen Einflüssen geprägt lebt. Ja, also Wolkenkratzer, internationale Hotelketten, große Firmen, genau. Ich habe jetzt hier, genau, das ist nochmal so die Kurzbeschreibung des Guatemala-Projekts. Das wurde 1999, nachdem 96 die Friedensverträge unterschrieben worden sind, zunächst geschlossen, weil es keine Anfragen mehr gab von den Menschenrechtsverteidigern selber und sich die Situation ein bisschen verbessert hatte und man auch die Hoffnung hatte, dass nach dem Schluss der Friedensverträge sich die Gesamtsituation entspannen wird. Anfang der 2000er, also schon 2001, zwei Jahre nach der Schließung, gab es erneut Anfragen. Dann wurde wieder eine Kommission nach Guatemala geschickt, um die Situation zu evaluieren. Und 2003 wurde das Projekt dann wieder eröffnet. PBI in Guatemala hat vor allen Dingen drei thematische Schwerpunkte, die entstehen aus den Anfragen, die es gibt, aus einer Analyse der politischen Situation. Das ist einmal der Bereich der Straflosigkeit, wo auch der Menschenrechtsanwalt, den wir eben schon gesehen haben, begleitet wird. Ja, dann der Bereich der Landkonflikte. In dem Fall sind das Landkonflikte, die nicht aus so Großprojekten entstehen, sondern das sind mehr die Konflikte, die aus so alten Lehnsherrschaftsverhältnissen erwachsen. Ja, also Menschen, die seit Generation und Abergeneration früher unter Zwang in den Kaffee-Finkas und so weiter und so fort arbeiten mussten, die also heute immer noch dort leben und mittlerweile eigentlich rechtlich gesehen Anspruch auf das Land haben, das sie bearbeiten, das ihnen natürlich nicht zugestanden wird. Genau. Und der größte Bereich im Moment ist das, was PBI Guatemala so ein bisschen schwerfällig Menschenrechte und Globalisierung nennt. Da fallen eben vor allen Dingen die Konflikte drunter, die sich aus Großprojekten wie Minen und Wasserkraftwerken und so weiter ergeben. Genau, das Team sitzt im Fall von Guatemala in Guatemala Stadt. In anderen Staaten gibt es mehrere Regionalteams und wir als Begleiterinnen reisen dann halt ganz regelmäßig quer durch das ganze Land. Die Fläche ist ungefähr ein bisschen mehr als ein Drittel von Deutschland, ist aber trotzdem teilweise sehr schwer zu erreichen, die verschiedenen Landesteile. Gut, ich habe jetzt nochmal hier eine Gruppe herausgegriffen, die PBI Guatemala begleitet, um mal so ein bisschen zu veranschaulichen, wie sowas läuft. Und es ist auch, wie ich finde, ein gutes Beispiel, weil es einer von vielen Konflikten ist, die so ablaufen. Das ist ein Konflikt, da geht es um eine Goldmine. Das sind viele Gemeinden ganz nah an der Hauptstadt dran, die und es gibt da den Plan, 23 Minenprojekte in dieser Region einzurichten. Das erste ist eine Goldmine. 2008 haben die Planungen gestartet. Das war damals ist heute ein US-amerikanisches Unternehmen. Früher war es ein kanadisches Unternehmen. Und es gab, wie so oft in Guatemala, keinerlei Informationsfluss und auch keine Konsultation der lokalen Bevölkerung darüber. Und 2010 kam das dann raus und die Gemeinden haben angefangen, sich zu organisieren und versucht, Informationen zusammenzutragen, weil es so neben der Tatsache, dass ganz viel Umwelt zerstört wird, ist es in dem Fall auch so, dass der Arsenspiegel im Grundwasser in dieser Region schon sehr erhöht ist und dass also die Befürchtung ist und auch verschiedene Studien haben das auch nachgewiesen, dass wenn jetzt dieser Goldabbau startet, durch den Abbau das Arsen also auch aus dem Stein quasi rausgesprengt wird und so weiter und so fort und dann der Arsenspiegel möglicherweise so weit steigt, dass das Grundwasser nicht mehr nutzbar ist. Was haben die Gemeinden jetzt gemacht? Wir sehen das hier oben auf diesem Bild. Das ist quasi eine Durchgangsstraße und links unten im Bild ist quasi der Eingang zum geplanten Minengelände. Und die haben da jetzt eine dauerhafte Präsenz eingerichtet, wo 24 Stunden am Tag im Rotationsprinzip Gruppen von den verschiedenen Gemeinden da quasi Wache halten. Die blockieren normalerweise nicht die Straße, sondern halten sich an den beiden Seiten auf, lassen den normalen Durchgangsverkehr durch und haben dann jetzt mehrere Jahre lang immer dann, wenn quasi die Polizei zusammen mit den Minenarbeitern und Arbeiterinnen und Maschinen gekommen ist, um jetzt auf das Gelände zu fahren und die Bauarbeiten zu beginnen, den Eingang blockiert und sich und eine Sitzblockade auf der Straße gemacht. Das und gleichzeitig aber auch sozusagen ganz viel Öffentlichkeitsarbeit gemacht und auch ein Verfahren eingeleitet, auch Anzeige erstattet. Also es gibt so verschiedene Ebenen dieses Widerstands. Und hier sehen wir nochmal so ein Bild, das ist quasi diese Straße, das ist jetzt ein Sonntag, da gab es ein großes Treffen, deswegen sind da jetzt so viele Leute auf einmal und genau, oben hängen Plan und was ist dann passiert? Also es ging los, dass als dieser Widerstand angefangen hat, sich zu organisieren, begannen sofort Drohungen gegen die, vor allen Dingen gegen die Personen, die am meisten in der Öffentlichkeit stehen im Zusammenhang mit dem Widerstand, diverse Diffamierungskampagnen und eine ganz starke Kriminalisierung. Und im Juni 2012 gab es dann einen Mordanschlag auf Yolanda O'Kelly. Das ist eine der Hauptakteurinnen in dieser Widerstandsbewegung. Die wurde angeschossen. Die war in ihrem Auto, wurde von einem Motorrad aus angeschossen. Und dann kam es auch immer vermehrt zu Provokationen und Einschüchterungen, nicht nur an diesem dauerhaften Protestkampf, sondern auch in den Gemeinden selber. Im Mai 2014 gab es dann wieder eine Konfrontationssituation, wie sie sie schon oft vorher erlebt hatten, dass also die Polizei mit Maschinen und den Minenarbeitern ankommt, um auf das Gelände draufzugehen. Und die Menschen haben sich wieder friedlich hingesetzt, wie sie das die Male davor auch getan haben und versucht, mit denen zu verhandeln. Und dieses Mal sind die aber nicht wieder abgezogen, sondern es kam zu einer gewaltsamen Räumung. Da sehen wir auch die Bilder. Einmal oben das Bild, wo also die Polizei, das ist so eine Mischung aus Tränengas, Reizgas, dass sie da mit Kartuschen so schießen und wo sie halt quasi den Weg freiräumen. Das war dann auch in den Zeitungen, das sehen wir unten, das ist so eine Tageszeitung von Guatemala. Ich habe den Ausschnitt ausgewählt, weil es im Nachgang dieser Räumung die PBI Guatemala dann auch beobachtet hat. Dazu kam, dass die beiden, meine Kollegin und mein Kollege, die das quasi beobachtet hatten, die sich natürlich auch wie immer bei der Polizei vor Ort vorstellen und sagen, wer sie sind und so weiter und so fort, sodass die auch ihre Namen hatten. Dann gab es den Versuch, die auszuweisen aus Guatemala. Ja, wir arbeiten damit einer temporären Aufenthaltserlaubnis auf 2 Jahre. Das Visum wurde ihnen dann kurzfristig entzogen und ihnen wurde gesagt, sie sollen binnen einer Frist von 10 Tagen das Land verlassen. Sonst hätten sie mit einer Anzeige zu rechnen, weil sie ja da mitgemacht haben und Steine geworfen haben. Und also ne, man kann sich das so vorstellen, was dann so die Argumentation dahinter sind. Wir haben das dann verhindern können, haben dann irgendwie ganz viel Lobbyarbeit gemacht und das internationale Netzwerk aktiviert und so weiter und so fort. Mittlerweile ist es so, dass auch nach dieser gewaltsamen Räumung die Menschen wieder zurückgekommen sind und den Protest weiterführen. Sie haben jetzt zwischenzeitlich die Einfahrt von den Lastwagen und der Maschinerie nicht weiter blockiert, sodass die Bauarbeiten mittlerweile im Gange sind. Jetzt habe ich gerade gelesen, dass sie doch wieder anfangen und versuchen, die Einfahrt dieser Maschinen irgendwie aufzuhalten, während quasi sie auch versuchen, einen Dialog mit der Regierung anzufangen. Das ist so ein klassischer Ablauf. Da ist noch mal ein Bild von so einer Konfrontation, wie sie vorher ablief, nämlich auf der einen Seite die Menschen aus den Gemeinden, die da einfach friedlich stehen, und auf der anderen Seite die mit den blauen Helmen, das sind quasi die Minenarbeiter und Arbeiterinnen. Da hinten sieht man noch ein paar Polizisten. Also was macht jetzt PBI? Die Resistencia La Puya hat PBI um Begleitung angefragt. Dann folgt eine relativ ausgiebige Analyse. Man redet mit den Mitgliedern der Widerstandsbewegung. Man analysiert die politische Situation. Man analysiert die Sicherheitssituation. Und wenn das alles so ist, dass wir glauben, dass unsere Strategie da funktionieren könnte, dann nehmen wir die Begleitung auf. Dann ist es so, dass wir in dem konkreten Fall regelmäßig in dem dauerhaften Protestcamp vorbeikommen, mit den Leuten reden, da Präsenz zeigen, aber auch ganz regelmäßig eine ganz lange Reihe von Leuten anrufen, einmal die Woche, mehrmals die Woche, manchmal jeden Tag, je nachdem, wie deren Gefährdungssituation gerade ist. Wir treffen uns dann auch mit Behörden, mit Diplomatinnen, mit anderen nationalen und internationalen NGOs, stellen uns vor oder machen auch eine intensive Advocacy-Arbeit, je nachdem, was für ein Akteur das ist, und machen auch eine Öffentlichkeitsarbeit. Da sieht man oben das Bild, das ist das Deckblatt von einer kleinen Zeitschrift, die PBI Guatemala zweimal im Jahr auf Spanisch und Englisch rausbringt. Und da war die Resistencia La Puya sozusagen die Titelstory quasi. Genau, das ist dann die Rolle von PBI in so einer Begleitsituation. Die Frau, die wir da übrigens gerade mit dem Rücken sehen, das ist Yolanda Okili, gegen die der Mordanschlag 2012 verübt wurde, die jetzt im Frühjahr diesen Jahres gerade mit der Polizei da verhandelte, kurz vor der gewaltsamen Räumung. Das ist jetzt sozusagen das Beispiel. Wir begleiten noch viele andere Organisationen und Gruppen, indigene Gruppen, Frauengruppen, das Anwaltskollektiv, was wir gehört haben, also sehr unterschiedliche Personen und Gruppen, die PBI Guatemala da begleitet.
Genau, das war jetzt sozusagen das Konzept der Schutzbegleitung. PBI nennt es Schutzbegleitung, am Kontext dieses konkreten Fallbeispiels. Und was jetzt unsere Idee war das Ganze nochmal so ein bisschen eher aus der wissenschaftlichen Sicht anzuschauen. Also es ist nicht unbedingt so, dass das sich mit dem deckt, wie die Organisationen das jetzt sehen würden, sondern gerade haben wir sozusagen eher aus der Sicht der Menschenrechtsbeobachtungs- Schutzbegleitungsorganisationen gesprochen und jetzt mehr so aus der analytischen Perspektive. Also wir haben sogar hier in dieser Ringvorlesung 2011 schon mal einen Vortrag gehabt, der hieß Menschenrechtsbeobachtung als Instrument der zivilen Konfliktbearbeitung. Und ich weiß nicht, ob den viele von Ihnen gehört haben. Gibt es jemanden, der damals da war? Tatsächlich ein paar. Schön. wir haben uns gedacht, ein bisschen ist es sinnvoll, daran anzuknüpfen, weil es eben ja das Ganze in diesen Rahmen stellt, den es eben schon gibt. Also wenn man von Friedensarbeit so spricht, dann fällt halt auch oft der Begriff zivile Konfliktbearbeitung. Und da wird oftmals auch ein internationales Konzept somit angeknüpft, und es hilft vielleicht, um sich so ein bisschen vorzustellen, wo und wie ist denn das jetzt zu verorten, das mit der Menschenrechtsbeobachtung und Schutzbegleitung. Um erstmal das Konzept kurz ein bisschen zu erläutern. Also zivil heißt ja in erster Linie erstmal nicht militärisch. Und dann ist es aber außerdem auch noch so, dass das eben ausdrückt, also die allermeisten Mittel, die als zivile Konfliktbearbeitung bezeichnet werden, sind auch gewaltfrei. Kommt halt darauf an, was für eine Gewaltdefinition man auch zugrunde legt. Also auf jeden Fall schon mal frei von physischer Gewalt. Die Idee dabei ist, auf einen Konflikt einzuwirken, ne? Also das, ihn zu verändern. Und das Wort zivil kann auch gleichzeitig nochmal ausdrücken, dass die Akteure, die das tun, nicht unbedingt nur staatlich sind, sondern auch zivilgesellschaftlich, und das in sehr, sehr, sehr starkem Maße, würde ich mal behaupten. Dann, was ich ganz wichtig finde, ist, dass es einerseits also Bearbeitung, also es gibt sehr viele Begriffe, ne? Manchmal wird auch von Konfliktlösung oder so gesprochen, aber bei Konfliktbearbeitung steht sozusagen, kann es einerseits sein, dass es um die, wie gehe ich selber mit meinen Konflikten um, also die eigene Konfliktaustragung und gleichzeitig auch, wenn man sich jemand Dritten dazu holt, eine externe Partei da mit involviert wird. Und also es geht sozusagen nicht nur um Intervention, das finde ich irgendwie ganz wichtig nochmal zu sagen. Dann drückt der Begriff oder, also der Begriff drückt vielleicht nicht direkt aus, aber das Konzept der zivilen Konfliktbearbeitung ist ganz stark auch mit einer Sicht auf Konflikte verbunden, die im Prinzip Konflikte nicht nur als etwas Schlechtes ansieht, nicht nur Risiken, sondern eben auch ganz große Potenziale. Also jeder Konflikt ist erstmal ja auch eine Chance auf Veränderung, ein Anzeichen dafür, hier stimmt was nicht. Und gerade bei Bürgerkriegen oder so, da ist ja ganz oft irgendwie was in dem Staat, in der Gesellschaft gerade, was schief läuft. Und ja, was ich eben wichtig finde, ist, dass es eben nicht immer um, zack, jetzt haben wir hier eine Lösung oder auch eine Regelung, eine Regulation oder so geht, sondern der Fokus eben auf der Veränderung oder auch auf der Transformation des Konfliktes liegt. Und da, finde ich, wird auch schon sehr gut deutlich, dass es eben auch nichts ist, was einfach so, zack, von außen irgendwie passieren kann, sondern die Menschen, die in dem Konflikt drin sind, da eigentlich den Hauptteil ausmachen. Und ich habe gedacht, ich lese mal ein Zitat vor vom Konsortium des Zivilen Friedensdienstes, die gesagt haben, Friedensprozesse sind langfristig nur erfolgreich, wenn sie von den am Konflikt beteiligten Menschen gestaltet und mitgetragen werden. Impulse von außen können diese Prozesse anstoßen, begleiten und fördern. Deshalb spricht man beim ZFD auch von ziviler Konfliktbearbeitung und nicht von Konfliktlösung, denn eine Lösung finden können nur die Betroffenen selbst. Also ich fand das ganz passend, deswegen habe ich es mal rausgegriffen, weil es einfach die Sichtweise darauf ja, darstellt. Genau. Ein letzter Punkt ist, dass es eben auch mit eher auf, also dass gerade auch das Verhältnis eben nicht ein wir sind Gegner und gegeneinander in einem Nullsummenspiel, wo nur einer gewinnen kann, ist, sondern dass es um Kooperation und Gewinne auf beiden Seiten geht. Genau. Dann gibt es seit 92 diese Agenda für den Frieden, die von den Vereinten Nationen veröffentlicht wurde, von Boutros Ghali damals miterarbeitet. Ist im Prinzip ja auch so im Kontext vom Kalten Krieg und so entwickelt worden und reformiert diese Friedensbemühungen. Was spannend daran ist, ist, dass es da diese vier Handlungsebenen gibt, dass man probiert hat, die ganzen verschiedenen Mittel und Wege und Instrumente, die genutzt werden, ein bisschen zu systematisieren. Und es sind nicht unbedingt immer Phasen von einem Konflikt, aber ja, sie nennen es Handlungsebene. Und anhand derer haben wir uns ein bisschen angeschaut, wo und wie greift denn da jetzt die Menschenrechtsbeobachtung und die Schutzbegleitung rein. Und ich mache das mal direkt exemplarisch. Also bei Prävention wird als Ziel eigentlich genannt, dass es darum geht, gewaltvolle Eskalationen von Konflikten zu verhindern. Also wirklich viel im Vorfeld zu machen, das ist auch eine der großen Stärken dieser Agenda, dass man da mal den Fokus drauf setzt und sagt, naja, wir kommen immer nur, wenn es zu spät ist und das ist eigentlich ziemlich bescheuert. Und da gibt es ganz, ganz viele Mittel der zivilen Konfliktbearbeitung. Also das ganze Programm von einfach Verhandlungen, Konsultationen führen, Dialog- und Begegnungsprogramme werden da einzusortieren oder insgesamt Stärkung von zivilgesellschaftlichen Strukturen. Und Menschenrechtsbeobachtung, Schutzbegleitung ist da auf jeden Fall auch ein Mittel, was in dieser Handlungsebene eingesetzt werden kann, weil es eben auf der Abschreckung von Gewalt basiert. Also es geht ja darum, dann die Gewaltakteure daran zu hindern, weiter irgendwie Gewalt auszuüben durch diese Idee von der internationalen Solidarität, Beobachtung. Es interessiert jemanden, ob da was passiert. Bei der Friedensschaffung, bei dem Peacemaking, wie es oft genannt wird, da sind die Ziele im Prinzip oft eher wirklich konkret an den Inhalten des Konflikts zu arbeiten, die Konfliktparteien zu einer Einigung zu bewegen. Da würde man jetzt direkt vielleicht an Mediation denken, an Vermittlungen, an vielleicht auch Sachen, die vor internationalen Gerichten passieren, Aber eben auch da Herstellung von Öffentlichkeit oder auch Personenschutz und Dokumentation einfach von Menschenrechtsverletzungen wären auch hier Möglichkeiten, weswegen man auch da sagen kann, dass da Menschenrechtsbeobachtung einen Beitrag leisten kann. Also Friedensverhandlungen zum Beispiel können ja auch erst dann stattfinden, wenn es sichere Handlungsspielräume gibt, in denen Menschen verhandeln können. Oder auch wenn die Leute keine Kapazitäten haben, weil sie gerade mit ihren eigenen Kriminalisierungsprozessen beschäftigt sind, dann können sie selber gerade nicht aktiv werden, um sich da weiter einzusetzen, vielleicht in einer zum Beispiel Friedensverhandlung. Genau, also sie können im Prinzip ihr Potenzial selber vielleicht mehr entfalten oder einbringen, wenn sie dabei unterstützt und begleitet werden und ihr Handlungsspielraum geschaffen wird. Die Friedenssicherung wird auch oft Peacekeeping genannt. Da habe ich die Ziele mal so formuliert, dass es darum geht, zu entschärfen und zu stabilisieren und gleichzeitig aber auch dieses Überwachen und Durchsetzen von schon gemachten Vereinbarungen. Ich vermute mal, dass ganz viele von Ihnen jetzt das Bild von Blauhelm im Kopf haben. Also Peacekeeper, das ist fast schon identisch gesetzt mit den Blauhelm-Soldatinnen, aber eben das ist das Schöne, es gibt eben nicht nur militärische Mittel hierbei, sondern auch da gibt es ganz, ganz viele verschiedene Mittel von ziviler Konfliktbearbeitung, dass man da Frühwarnsysteme aufbaut, zum Beispiel Fact-Finding-Missions oder Wahlbeobachtung wäre auch was man der Ebene ansiedeln kann. Und auch hier würden wir sagen, ja, Menschenrechtsbeobachtung greift auf jeden Fall. Also der Begriff Civil oder auch Nonviolent Peacekeeping, den gibt es im Internationalen tatsächlich und die Idee ist eben, die Sicherheitssituation der Begleiteten zu verbessern und auch einfach Schutz, Sicherheit und Gewaltverhinderung als Schlüsselkonzepte einzusetzen. Genau, und das Letzte, die Friedenskonsolidierung oder auch Peacebuilding, hat als Ziele eben auch im Prinzip, ja, ist das, was in der sogenannten Nachkriegsgesellschaft dann irgendwie passiert, dass Strukturen aufgebaut werden und auch das, was eher klassisch eine Entwicklungszusammenarbeit macht, das wären eben auch Möglichkeiten, also Aufbauhilfe, humanitäre Hilfe, Formen von Entwicklungszusammenarbeit und rechtsstaatliche Strukturen wieder aufzubauen zum Beispiel, aber auch Traumaarbeit oder Versöhnungsarbeit wären Dinge, die hier passieren in dieser Handlungsebene und der Beitrag der Schutzbegleitung, Menschenrechtsbeobachtung ist ja auch hier. Also der Kreis schließt sich eigentlich zur Prävention, dass man merkt, ja, auch hier geht es ja darum, auch die Ursprungskonflikte werden ja thematisiert und wenn Handlungsspielräume geschaffen werden und Menschen sich da überhaupt erstmal zusammenfinden können, weil sie sicher sind, dann wäre es auch hier auf jeden Fall eine gute Möglichkeit anzusetzen. Mhm. Und als kleines Fazit haben wir einerseits oder was wir mitgeben wollen, ist sozusagen einerseits das Insgesamtmittel von ziviler Konfliktbearbeitung im Prinzip auf allen Ebenen einsetzbar sind. Also selbst da, wo die Konflikte jetzt gerade ganz heiß eskalieren, ist es nicht das einzige Machbare, irgendwie Militär dahin zu schicken. Und gleichzeitig, dass eben jetzt das Instrument, was wir heute vorgestellt haben, also Menschenrechtsbeobachtung oder Schutzbegleitung, eben besonders gut, ja, gerade in der Phase der Prävention, Friedenssicherung, aber auch Friedenskonsolidierung geeignet ist und greifen kann. Und zum Abschluss eigentlich dieses Zitat, was Peace Brigades da nennt, nämlich Raum für Frieden schaffen, drückt es ziemlich gut aus, wie die Sichtweise ist, dass sozusagen nicht die international dahin kommen, um die Konflikte zu lösen für jemanden, sondern eigentlich erstmal noch bevor überhaupt da sich jemand an einen Friedensprozess macht, Räume geschaffen werden, dass da was stattfinden kann. Genau. Und jetzt sind wir gespannt auf Fragen und danken für die Aufmerksamkeit und widmen uns jetzt Ihren Diskussionspunkten.